Halleluja. Wir hatten letzten Sonntag, habe ich darüber gesprochen, über ein wirklich starkes Thema, wo man ein bisschen kauen muss, aber eine große, tiefe Wahrheit ist, die unser Leben verändern kann. Und weil das so schön war, mache ich den zweiten Teil heute. Und zwar, es geht darum, dein Bestes für Gott. Ich weiß, einige Leute waren damals da. Wir hatten Besuch von einer Gruppe aus Süddeutschland, die uns hier gedient haben und die mit auf der Straße waren und so. Und dann hatten sie uns ein Geschenk überreicht, eigentlich mir ein Geschenk überreicht. Und das war dieses Buch hier. Und das heißt, ein Leben voller Segen. Das ist übrigens so populär in vielen Gemeinden. Erst gestern kam dieses Buch ins Gespräch. Sie haben das in der ganzen Gemeinde verteilt oder verkauft und weitergegeben, weil das so exzellent ist und so lebensverändernd. Und auch von hier haben das einige gelesen. Ich lese es jetzt zum dritten Mal, bin dabei, es langsam zu verstehen, was dahinter ist und was es bedeutet. Und ein Leben voller Segen. Ich habe 10 Exemplare, die kosten eigentlich mehr, aber ich könnte es heute für 3 Euro könnt ihr es weitergeben. 10 Stück, ihr könnt nachher und dann einfach, wenn ihr das haben wollt, das Geld in den Karton reinwerfen und dann sehr gesegnet sein. Was ich heute predige oder was das kommt, die Gedanken kommen aus diesem Buch. Und das ist eigentlich gut, man kann das nochmal vertiefen, nochmal das nachlesen und dann wird einem das nochmal noch deutlicher. Also ein großer Segen, wenn wir das verinnerlichen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte letzten Sonntag gesagt, dass dem Gönner oder dem Investor, der Investor ist ja einer, der Geld zur Verfügung stellt und Ressourcen zur Verfügung stellt, um jemand eine Hilfe zu geben, dass er zum Beispiel eine Erfindung rausbringen kann, auf den Markt bringen kann, weil er selber nicht die Kapazität dafür hat, finanziellen Kapazität. So, und wenn wir dem Gönner, dem Investor, wenn der sein Ding rausgebracht hat, wird er als allererstes voller Freude mit diesem Produkt kommen und wird es dem Gönner, seinem Investor zeigen und ihm schenken und sagen, guck mal, das ist daraus hervorgegangen. Und wenn du nicht gewesen wärst, ich hätte es niemals so weit bringen können. Das ist meine Dankbarkeit, das ist meine Ehre, dir das zu geben. Und dieser Investor freut sich natürlich drüber und ist bereit, weiter zu investieren. Und wenn unser Investor, unser Gönner, unser Vater im Himmel ist, dann heißt es in der Bibel, dann öffnet er die Schleusen des Himmels und er gibt uns. Er ist die Quelle des Lebens. Ich habe heute Morgen, das ist mir so bewusst worden, als wir drüben gebetet haben, er ist die Quelle von allem. Er ist die Schöpferquelle von allen, in allen Bereichen, ob das Liebe ist oder was immer wir im Leben brauchen. Er ist der Schöpfer, er ist die Quelle, die niemals versiegt. So, es ist ein göttliches Prinzip, und das will ich euch nochmal aufzeigen, ein göttliches Prinzip, das Erste und das Beste gehört Gott. Und der gesegnete Rest ist wunderbar überfließend. Man sagt so im Volksmund, sagt man mal, das Erstbeste. Und da meint man eigentlich, das ist nicht so das Gute, sondern das, was gerade so das Erstbeste nehmen wir so. Und dann denkt man, da guckt man gar nicht groß. Das hat eigentlich eher einen negativen Touch. Ich meine aber wirklich das Erste und das Beste. Den Prototyp sozusagen als allererstes. Und es gibt am Anfang der Bibel eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt. Und zwar geht es um die ersten Kinder von Adam und Eva. Adam und Eva waren aus dem Paradies vertrieben worden. Und dann heißt es, dass die Eva eben dann ihre ersten Söhne bekommen hat. Zuerst Kain und dann Abel. Kain und Abel. Die erste Familie überhaupt, die es gegeben hat. Und es gab natürlich zu diesem Zeitpunkt noch kein Gesetz und auch kein Gesetz Mose, schon gar nicht, der hat noch gar nicht gelebt. Es war ganz am Anfang. Im 1. Mose 4 ist die Geschichte von diesen beiden Brüdern geschrieben. Kain, er war ein Bauer und Abel war ein Hirte. also überhaupt keine Wertung da drin, sondern das war einfach ihr Beruf, dem sind sie nachgegangen. Und dann heißt es, nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Gott sah das Opfer, das Abel gebracht hatte, an und er nahm es an und er freute sich darüber. Er nahm es in Empfang. Er war wie dankbar darüber. Und dann heißt es, aber das Opfer von Kain nahm er nicht an. Und natürlich fragen wir uns, oh mein Gott, was soll das? Also, was soll das? Das ist doch wirklich schlimm, der arme Kain. Also, ich meine, der hat sich doch Mühe gegeben und er hat auch dir eine Gabe gebracht und sogar noch hat er es vor dem Abel gebracht und so, sein Geschenk. Warum hast du das nicht angenommen? Warum war das eine anscheinend besser als das andere? Und überhaupt, wie fanden sie heraus, dass Gott das eine Opfer angenommen hat und das andere nicht? Es hatte etwas mit dem Herzen der beiden Männer zu tun. Und es kommt immer auf das Herz an, das kennen wir schon. So, es kommt immer wieder da zurück. Es hat etwas mit dem Herzen zu tun. Kain, von ihm heißt es, nach einiger Zeit, so, also er hat angebaut, seine Sachen angebaut, verschiedene Getreide, Gemüse und was auch immer angebaut hatte und geerntet hatte, da brachte er von den Früchten, na, was nehmen wir mal, eine Mohrrübe und ein bisschen Korn könnten wir noch nehmen, was haben wir noch alles gehabt, ja, das können wir auch noch nehmen, vielleicht das hier und es zu opfern und zu sagen, übrigens danke auch, für hier ist ein bisschen was davon. Und bei Abel ist es ein bisschen anders gewesen. Abel, er brachte die Erstlinge. Also das heißt, die ersten Lämmer sozusagen, die geboren worden sind von seiner Herde. Und man fragt sich, ich fragte mich, woher wusste Abel, dass man das so macht? Also Gott hatte das nicht gesagt, übrigens jetzt so läuft das jetzt in der Zukunft, aber er hatte etwas richtig gemacht und man fragt sich, woher weiß er das? Und ich kann es mir nur so erklären, dass Abel in seinem Herzen gedacht hat und beschlossen hat, meinem Gott gebe ich das Beste. Und was ist das Beste? Das Beste ist das Erste, also das ist doch normal, das Mutterschaf wird zum ersten Mal schwanger, oh Halleluja, zum ersten Mal schwanger, das erste Kindchen kommt da raus, das erste Lämmchen, ja gut, das kriegt einen extra Namen, das darf im Ställchen spazieren gehen, so das erste Lämmchen, das ist was ganz Besonderes, Erfolg in der Viehzucht oder so in seiner Aufgabe. So, das erste, das gibt er Gott. Als Dank. Er hat etwas begriffen, weil er hat verstanden, wenn Gott nicht gewesen wäre und sein Segen gewesen wäre, wer weiß, ob überhaupt hier ein Lamm rausgekommen wäre. Und somit war er dankbar und Gott gegenüber dankbar und das war in seinem Herzen. Es war kein Gesetz, es war kein Gebot oder etwas. Und da heißt es noch, von ihrem Fett. Und weißt du, wenn Fett in der Bibel steht, das ist ja heute so ein bisschen ein Modewort, das hat man irgendwie vielleicht da abgeguckt, ich weiß nicht, aber wenn Fett ist immer Fett halt. Also das ist mehr als kein Fett. Es ist einfach, in der Bibel heißt es mal, seine Spuren triefen von Fett. So, das heißt, das hat etwas mit Fülle, mit Überfluss zu tun. Ja, das merken wir ja auch, wenn es sowas bei uns gäbe, dann hat es etwas mit Überfluss zu tun. Also mehr als nötig, so könnte man sagen. Großzügig, Fett, großzügig, etwas Starkes, wenn Fett, So, wir sind ja bedacht darauf, dass wir nicht so viel Fett essen, weil wir weiß, das ist nicht so gut. Aber das wussten sie damals noch nicht. Da mussten sie hart arbeiten und da war das Gute, wenn sie fettiges Fleisch und so, dann hat es ihnen Kraft gegeben, damit sie da über die Runden gekommen sind. So, Fett war etwas, das war das Beste, das war etwas Starkes, das war extra erwähnt. Und das gab ihm, das gab Abel Gott als ein Opfer. Er hatte das verstanden. Das Zweite ist, Abel gab im Glauben. Woher ich das weiß? Weil Abel wird im Neuen Testament unter den Glaubenshelden erwähnt. Im Hebräer 11 sind verschiedene Männer und Frauen Gottes aufgezählt, die herausragend waren im Glauben, die bestimmte Dinge vollbracht haben, einfach erwähnenswert waren. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres, größeres Opfer als Kain. Durch Glauben wurde ihm das Zeugnis ausgestellt, gerecht zu sein, weil Gott über seinen Gaben Zeugnis ablegte. Was bedeutet, er hat es anerkannt und angenommen. Und durch Glauben redet er noch immer, obwohl er gestorben ist. Das heißt, sein Beispiel spricht immer noch zu uns. So, wir denken immer noch daran. Wir können das immer noch lesen, was damals geschehen ist. So, also die Erstlinge, um die es hier geht, die Erstlinge, was wir heute als den Zehnten bezeichnen, zu bringen, braucht Glaube an Gott, den Versorger. Amen. Das ist wirklich so. Es braucht Glaube. Auch Abel, schaut, Abel hätte auch sagen können, jetzt warten wir mal, vielleicht kommen noch Zwillinge. Und wenn Zwillinge kommen, also dann gebe ich eins ab. Ne? Das ist ja klar, also das ist ja mehr wie normal. Dann gebe ich danach, wenn ich schon gesehen habe, dass da was fruchtbar ist, dann gebe ich das weiter. Hat er nicht gemacht. Und er wusste auch nicht, ob nach diesem ersten Lamm nochmal eins kommen wird. Er wusste es nicht. So, also war das ja voll das Risiko, das erste Schaf wegzugeben, oder? War voll das Risiko. Und dafür braucht man Glaube. Man braucht Vertrauen, sagen, oh mein Gott, danke für das erste Lämmchen. Und das Mutterschaf ist gesegnet mit vielen anderen Babys noch und das andere auch. Und die Herde wird zunehmen und du bist mein guter Versorger. Genau so muss es gewesen sein, weil er im Glauben das gebracht hat, dass er der Versorger ist. Er gab sein Bestes im Vertrauen, dass Gott ihn versorgen würde. Und das heißt wirklich hier ein besseres. Und ich habe nachgeguckt, was das genau bedeutet. Besser heißt hier besser, exzellenter, wertvolleres Opfer als Kain. Kain gab nicht sein Bestes. Er gab etwas von der Ernte, nachdem er sah, dass er sich irgendwie leisten kann, was davon wegzugeben. Kains Herz war nicht auf Gott ausgerichtet. Woher ich das weiß, steht im Neuen Testament. Interessant, dass es im Neuen Testament auch er erwähnt ist, und zwar im 1. Johannes 3, Vers 12. Und da wird so ein Vergleich gemacht und da heißt es, und nicht sein sollen, also die Menschen, dass wir nicht sein sollen wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Weshalb erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren und seines Bruders Werke waren aber gerecht. So, das heißt, die Art des Opfers war das Resultat des Herzens in diesen beiden Männern. Und hier heißt es, dass Kains Herz böse war. Und das war bevor er seinen Bruder umgebracht hatte, war das schon böse, er war schon etwas nicht mit ihm ganz in Ordnung. Und deshalb kamen all die anderen Sachen da dazu. So, schon die zweite Generation, gab es schon solche Probleme, dass der Kain Gott nicht geehrt hatte. Wie frustriert muss da Gott gewesen sein, wenn er das mit angucken muss. Ne? Gerade aus dem, gerade die Menschen gemacht und schon hat er Probleme damit. Wie konnten sie erkennen, dass Gott das Opfer annahm? Also wir hatten eine Kinderbibel und ich weiß nicht, ob das in den heutigen auch noch so ist. Und da waren die zwei Brüder und jeder hatte einen Altar vor sich. Und beim Abel, da ging der Rauch ganz schön gerade hoch wie im Kamin. Und beim anderen, beim Kain, da war der Rauch so, der schwelte so um den Altar rum. Und ich weiß so, dass ich als Kind immer gedacht habe, der arme Kerl, sein Rauch geht nicht hoch und sein Opfer wird nicht angenommen. So habe ich schon als Kind verstanden. Das finde ich ungerecht. Ne? Das finde ich ungerecht. So, ich weiß nicht, ob so erkennbar. Ich glaube, war eher wahrscheinlich nicht. Aber es könnte sein, wir wissen es nicht genau, aber es könnte sein, dass der Segen, der auf Abel war, sichtbar war. Ich glaube, gesegnete Menschen werden erkennbar sein. Das merkt man. Man merkt das. Weißt du, du merkst einfach, wenn Gott mit jemand ist und du denkst, Gott ist einfach mit dir. Also das ist doch fantastisch. Ich habe gestern jemanden getroffen, einen Kollege. Und wir hatten so gebetet und verschiedene prophetische Sachen waren da. Und ich sah diesen Kollege und plötzlich war es mir irgendwie bewusst, dass ich, das habe ich ihm auch gesagt, dass dieser Mann einfach sein Bestes gegeben hat, bislang sein Bestes gegeben hat und gesegnet war von Gott und dass Gott ihm das zuspricht, so wird es sein wie bei Josef, dass dir gelingt, was du anpackst. Man spürt das irgendwie, man merkt es. Was Abel aus dem Herzen heraus getan hat, wie er aus dem Herzen heraus gehandelt hat, wurde dann zum Standard für Gott und für die Menschen. Das ist hochinteressant. Und zwar 3. Mose 27, Vers 30 heißt es dann, und da redet dann Gott so, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Das, was die vorher aus ihrem Herzen heraus getan hat, mir kommt so vor, wie wenn Gott gesagt hat, der hat was verstanden. Ja, das ist ja wunderbar. Der hat es verstanden. Er gibt sein Bestes. Das wäre das Zeichen für echte Anbetung. Das wäre das Zeichen dafür, dass Menschen es wirklich ernst meinen mit dem, was sie tun und was sie sagen. Und dass Gott hat es irgendwann dann so formuliert. So, das heißt, der Zehnte, dieser Erstling, dieser zehnte Teil gehört Gott. Im Glauben ist es ein Dankeschön, das wir Gott geben, dass ich überhaupt Einkünfte habe. Manche Leute sagen, warum soll ich vorm Essen beten? Immerhin habe ich das selber eingekauft. Oder ich habe das Geld ja selber verdient, damit ich einkaufen konnte. Warum soll ich dafür beten? Sage ich. Wenn Gott dir nicht eine Arbeit gegeben hätte, wenn Gott dir nicht Geld gegeben hätte, wenn du nicht so gesund wärst, wie du jetzt bist, wie hätte das Brötchen auf deinen Tisch kommen sollen? So, also ist es völlig normal, dem Herrn zu danken und zu sagen, danke Jesus, dass ich was zu essen habe, dass wir so ein gutes Frühstück oder Mittagessen haben. Vielen Dank dafür, weil du bist derjenige, der mich befähigt hat, damit es so weit gekommen ist. So, also es ist ein Dankeschön, wenn wir das Erste, was wir ausgeben, dem Herrn geben. Mit dem Geben des Segens geht ganz viel Segen einher. Und es ist ein Zeichen, dass wir Gott an die erste Stelle stellen. Und ich habe letzten Sonntag auch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament vorgelesen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird er alles andere dazugeben. So, das ist fantastisch, so etwas überhaupt zu sagen und zu erleben. Das ist der Auslöser oder der Schlüssel dafür. Wir vertrauen, wir glauben, dass Gott den Rest des Bedarfs sichert. Und deshalb hat es etwas mit Glaube zu tun. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass es etwas mit Glaube zu tun hat, dass wir das so umsetzen können. Und wenn wir diese Haltung haben und diese Wahrheit verstanden haben, dann geben wir fröhlich den Zehnten. Auch von der Erbschaft oder was gibt es sonst noch? Von einer Lohnsteuerrückerstattung, ein Geschenk oder was auch immer. Manche fragen, wenn sie irgendeine Zuwendung oder was bekommen haben, sagen sie, muss ich davon auch den Zehnten geben? Und ihr merkt schon, muss ich davon auch den Zehnten geben? Was sagt das Gesetz? So ähnlich. Die Frage ist schon falsch. So, wenn wir das Prinzip verstanden haben und merken, wow, super, ich habe jetzt eine Erbschaft bekommen, ja, preis dem Herrn, Erbschaften, die kann man nicht einfordern, dass es kommt oder kommt nicht. Ne? Wenn es kommt, Halleluja, danke Herr dafür, das beste Stück kriegst du. Also, ich finde das was ganz, ganz Starkes. Und nochmal, Gott hat es nicht nötig, dass wir etwas abgeben. Gott hat es, ihm gehört Himmel und Erde, Gold und Silber ist seins. So, also Gott hat es nicht nötig, dass wir geben, aber wir haben seinen Segen nötig. Und das ist der wichtige Unterschied. Es wäre doch schade, wenn wir uns dieses Segens berauben ließen. Nur aus Unkenntnis, nur weil wir das irgendwie nicht wissen. Und deshalb predige ich darüber, weil das ist auch eine Verantwortung, dass wir das offenbaren und zeigen, was Gott uns letztendlich hier versprochen hat. Malachi 3, das ist ja die Stelle, die in dem Zusammenhang jeder kennt. Und ich hatte letzten Sonntag im ersten Kapitel schon etwas gelesen. Kapitel 3 heißt es, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und auch Segen ausgießen werde, bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Prophet Malachi spricht jetzt hinein in diese Situation, wo Gott nicht zufrieden war, weil sie das missachtet haben und ihn als den Geber und so missachtet haben. Sondern er sagt ja den Zehnten. Das ist ja, 10% ist ja so einfach zu rechnen. Das ist ja cool, da braucht man nicht mal einen Taschenrechner. Vielleicht ist deswegen, damit es ganz einfach ist, 10% ist einfach 10%. Von viel oder wenig ist immer 10%. Das ist halt immer in der Relation. Und ich habe den Eindruck, wir sollten da auch nicht feilschen. Herr, waren es nicht 9,5 nur? Oder wie wäre es mit 5? Also, sondern 10 ist 10. Und dann sagt Gott, prüft mich. Und er sagt, ohne diese Praxis, ohne diesen Zehnten zu geben, dann ist es wie wenn man unter einem Fluch leben würde. Ein Fluch ist ja immer etwas Negatives, etwas, was einem die Kraft raubt, was etwas zapft von einem, ein schwach macht oder wegnehmen will. So könnte man es pauschal sagen. Und hier wird es beschrieben, der Fresser. Und der Fresser war die Heuschrecke, wenn die also ihre Ernte draußen war. Und da kamen manchmal Heuschreckenschwärme. Und 0,0 haben die alles niedergefressen. Die fressen ja wie die Heuschrecken. Also die machen alles nieder. Und das kannten die wussten, wie das ist. Wenn die Heuschrecke kommt, kannst du die Ernte vergessen. alles richtig gemacht, alles richtig gemacht, gepflanzt und gegossen und alles richtig gemacht. Dann kommt die Heuschrecke und alles ist umsonst. So, davor fürchtete sich jeder Bauer, dass so etwas passieren würde. Und jetzt sagt Gott, dass er dieser Heuschrecke nicht genehmigen wird, diese Ernte zu zerfressen. Ist das nicht fantastisch? Also man müsste mal eine Studie machen, wie Gott mit Tieren in der Bibel umgeht und wie er mit Tieren dirigiert und dahin bestellt und den Auftrag gibt und der Esel spricht. Und also allerhand Sachen, wie Gott mit Tieren auch zu seinem Ziel kommt. Und er sagt, Heuschrecke, hier ist Stopp. Ja, da sind die tot abgestürzt, kurz vor dem heiligen Ackerland. So, der Fresser konnte nichts machen. Wenn Gott unser Herz hat, wenn Gott unser Herz hat und wir geben, dann bedroht er den Fresser und öffnet dafür die Segensschleusen. Ich finde, das ist ein großes Wort. Fasse es, wer es fassen kann. Das ist so gewaltig, das kann man nicht einfach nur so dahin sagen. Das ist so gewaltig. Stellt euch vor, der Vater im Himmel macht seine Vorratskammer auf, die Schleusen, verstehst du, das ist ja nicht ein Rinnsal oder ein tröpfelnder Hahn, sondern die Schleusen offen, die Fenster des Himmels und dass es uns erreichen kann. Das sind Dimensionen, da muss uns der Heilige Geist helfen, dass wir das überhaupt verstehen. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich niemals hätten so viel zusätzlich verdienen können, wie Gott uns gesegnet hat. Muss ich wirklich sagen. Also wir haben in der Pioniergemeinde angefangen. Das war ja interessant, ne? Als ich noch einen normalen Beruf hatte. habe ich Geld genug gehabt. So. Und dann, es war sogar so viel genug, dass als ich zum theologischen Seminar ging, um BAföG zu beantragen, durfte man nur ein bestimmtes Guthaben haben, ansonsten kriegt man kein BAföG. Da musste ich mir noch ein Auto vorher kaufen, damit ich auch BAföG bekommen kann. So, also ist alles gut gewesen. Und dann haben wir angefangen in der Pioniergemeinde und gute Ratgeber haben gesagt, wir sind da verheiratet gewesen, unser erstes Kind war unterwegs. Wie willst du denn da über die Runden kommen? Und in meinem Herzen, in unserem Herzen war der Platz, wo wir hingehen wird, das ist hundertprozentig richtig. Ich wusste sowas von sicher. Und wenn ich nichts zu essen gehabt hätte, ich wusste so sicher und hatte so eine Freude, da hinzugehen und in dieser Pionierarbeit zu arbeiten und das voranzubringen und so. Das war so begeistert davon. Und ich habe gesagt, Gott wird uns irgendwie versorgen. Große Sprüche. Aber es war wirklich so. Es war wirklich so. Und Gott hat uns immer wieder geholfen. Immer wieder geholfen. Ich habe nie aufgehört, den Zehnten zu geben. Na, es gab viele Momente, wo man sagen hätte können, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich muss das essen. Verstehst? Ich kann doch mir nicht leisten, die Kartoffeln in die Erde zu verbuddeln. Ich muss die essen, sonst habe ich nichts zu essen. Aber dumm ist es, wenn man das nicht macht. So, ich konnte mir eigentlich nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Konnte mir nicht leisten. Sondern, und so hat uns Gott immer versorgt. So, es ist wirklich erprobt und viele von uns hier können da ein Amen und ein Zeugnis dafür sagen, dass sie das so erlebt haben. Weil die Wahrheit ist wirklich, es stimmt wirklich, es ist wirklich erprobt. Im 3. Mose 13, Vers 14 sagt dann Gott noch, und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das, dann sollst du ihm sagen. Also wenn der Sohn fragt, warum opfern wir da die Erstlingsteile, was steckt dahinter? Dann sollst du deinem Sohn erklären, wie das dazu gekommen ist. Ich habe bei meinem Vater gesehen, wie er das gemacht hat. Ich habe gesehen, wie er den Bauplatz, den er selber gekauft hat, der Kirche, der Gemeinde geschenkt hat, damit wir dort eine Kirche bauen konnten. Das hat mich ziemlich erstaunt, weil wir hatten das auch nicht so im Überfluss und dann musste er das auch alles abbezahlen und so weiter. Aber ich habe etwas davon gemerkt und gespürt, was da irgendwie scheinbar normal ist, wie das geht. Und als Kind habe ich schon von meinem Taschengeld die 40 Pfennig, so viel konnte ich schon rechnen, in die Opferkorb gegeben und meinen Zehnten. Ich habe nichts verstanden, warum genau und so, aber ich wusste, das macht man. So, das ist die Kultur. Später erst verstanden. Und als ich meinen ersten Lohn hatte und meinen Zehnten gegeben, hatte ich große Freude. Ich fühlte mich irgendwie, jetzt gehöre ich einfach auch, also jetzt kann ich es schon so machen wie die großen anderen alle. So. Halleluja. Halleluja. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir unseren Zehnten geben, dass wir das nicht sagen, jetzt muss ich das auch noch. Sondern es sollte uns eine Freude sein, sagen, ja, okay, unser erster Teil, unser bestes Stück, Herr, das trieft noch von Fett, kriegst du, Herr. Und wenn wir das praktizieren, dann lass es uns unsere Kinder weitergeben. Das habe ich ja auch gemacht und unsere Kinder praktizieren das auch so. Und sie werden es ihren wieder sagen oder ich sage es ihnen, je nachdem. Ins Vorratshaus, sagt hier der Malachi. Das Vorratshaus ist die Gemeinde. Warum? Damit dort Nahrung ist. Das war schon damals so, der Tempel, das Haus Gottes konnte überhaupt gar nicht existieren, wenn die Zehnten nicht gekommen ist. Und es gibt eine Stelle, im Haggai war das, wo die Zehnten nicht gebracht haben. Und alles war verödet, das ist verkommen, das Haus Gottes ist verkommen. Die konnten es nicht mehr reparieren, die Priester konnten nicht mehr bezahlt werden, weil die mussten dann ihre eigenen Felder bestellen. Und dann musste wieder der Prophet kommen und sagen, das sieht alles so schrecklich aus hier. Und warum? Weil ihr die Zehnten nicht gebracht habt. Und so ist es auch jetzt im heutigen Sinne, im Neuen Testament. Das Vorratshaus ist die Gemeinde, dort, wo wir unsere Nahrung zu uns nehmen, wo wir geistlich aufgebaut werden, wo wir betreut, bewahrt und was ich alles werden. Ich glaube, Gemeinden, allgemein gesprochen, Gemeinden würden keinen finanziellen Mangel leiden, wenn alle ihren Zehnten geben würden. Das ist einfach das Prinzip, wie das Gott gedacht hat, dass es überhaupt gehen kann. Ich finde, dass Gott so geniale geistliche Gesetzmäßigkeiten hat, das ist wirklich erstaunlich. Der Zehnte ist nicht Gesetz, sondern Leben, Quelle, Segen. Und ich habe so gebetet, dass der Heilige Geist uns das richtig vermittelt und wir das wirklich verstehen. Es ist wie wenn wir eine große Chance offenbart bekommen, wo wir sagen, wow, das machen wir. Weißt du, wenn wir jetzt zu so einer Versammlung einladen würden und dann würden wir sagen, also da geht es um ein großes Investment, wo man ganz viel Geld gewinnen kann. Hundertprozentig wäre die Bude voll, weil wir sagen, ich höre mir es wenigstens an. Ich höre, und der Herr Mammon wird es auch wirklich befürworten. Und dann würden wir zuhören und sagen, was, das ist so, wenn man nur so viel, und ich kenne das, ich habe das selber mal zeitlang mitgemacht, wie das ist. Und dann ist man da drin wie im Fieber. So, aber jetzt kommt etwas total Seriöses aus der Bibel heraus, wo wir wirklich vertrauen können, wo wir nicht übers Ohr gehauen werden. Bei den anderen Sachen wirst du oft übers Ohr gehauen. Das hört sich alles toll an und irgendwann stellen die Zahlungen sich ein und du merkst dann irgendwo, ich bin der Verlierer. Und das ist bei Gott nicht, weil der ist niemals am Ende, geht nie bankrott, hat immer genug. Amen. Halleluja. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. So, wenn Geld unser Schatz ist, dann ist unser Herz auch dort. Wenn Gott unser Schatz ist, dann ist unser Herz dort. Das ist, was Jesus sagt. Der Zehnte ist so eine Art Prüfung für jeden Christen. So in Anführungszeichen, so eine Prüfung in Anführungszeichen gesagt. Zehnter bedeutet auch tatsächlich, also wenn man es übersetzt, Zehntel oder Zehnter Teil. Und die Zahl 10 hat in der Bibel auch eine Bedeutung. Interessanterweise eine Bedeutung von Prüfung und Verantwortung oder von Verantwortung. Zum Beispiel die 10 Plagen der Ägypter, so Prüfung. Die 10 Jungfrauen werden geprüft, ob sie genügend Öl haben. Nach 10 Jahren gab Sarah Hagar ihrem Mann Abraham, hat die Prüfung nicht bestanden. Sie hätte eigentlich warten können, bis sie selber schwanger wird. Es sind 10 Gebote. Und 10 Tage wurden Daniel und seine Freunde getestet, als sie verweigert hatten, vom Königshof da das Fleisch und die Sachen zu essen und nur Gemüse zu sich zu nehmen. 10 Tage. So, 10 ist ein bisschen so eine Zahl von Prüfung oder wo jemand Verantwortung übernimmt. Der Zehnte stellt so eine Art Herzenstest fest. Und es ist überhaupt nichts Bedrohliches. Also ich hoffe, dass er das versteht, das merkt. Es ist nur eine große, große Chance, die uns die Bibel offenbart. Ob wir sagen, Herr, du bist an der ersten Stelle, dir gehört mein Herz und dir vertraue ich. Es ist das einzige Mal in der Bibel, wo Gott uns auffordert, den Herrn zu prüfen. Sonst heißt es ja immer, dass die Menschen geprüft werden und so. Aber hier heißt es, dass wir den Herrn prüfen sollen, ob seine Zusage stimmt. Schon erstaunlich, wenn es um solche Sachen geht, um Zehen, um Geld oder so. Aber eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich fällt die Entscheidung ja nicht schwer. Wenn ich den Zehnten von Herzen gebe, werde ich gesegnet. Wenn nicht, bin ich irgendwie unter diesem Negativen und diesem Fluch. Kein Zehnter Fluch, Zehnter Segen. So, jetzt, wie soll ich mich entscheiden? Oh, wie soll ich mich entscheiden? Nehme ich den Segen oder das andere? Ich muss darüber nachdenken. Oder muss ich erstmal in mich gehen und fasten? Und ja, dann macht das so. Und dann irgendwann entscheidet man sich, ne, was wähle ich? So, das ist an anderer Stelle auch nochmal so gesagt. Abraham gab den Zehnten, das war 430 Jahre, bevor das Gesetz Mose überhaupt zustande kam. Und auch er brachte aus Dankbarkeit, weil Gott ihm geholfen hat und gerettet hat, gab aus Dankbarkeit und aus Ehrerbietung gab er den Zehnten. Jakob, auch einer der Stammesväter Jakob, er war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Und unterwegs hatte er diese Begegnung, wo er die Himmelsleiter sah und das alles so und eine starke Verheißung von Gott empfangen hatte, dass er mit ihm sein wird und ihn segnen würde und so weiter. Und dann sagt er Folgendes. Und dieser Stein hat so einen Gedenkstein dann da aufgestellt. Dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Wer hat es dem denn gesagt? Es gab kein Gesetz. Aber er hatte das empfunden in seinem Herz. Er war sowas von dankbar für das, was Gott ihm zugesagt hat. Sagt, hey, also das auf jeden Fall, das Mindeste, was ich tun kann, so ähnlich. 400 Jahre später wurde diese Sache mit dem Zehnten ins Gesetz aufgenommen. Dann heißt es im 3. Mose 27, 30, und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes und von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Er ist ihm heilig. Heilig bedeutet abgesondert für einen bestimmten Zweck. Was Gott heilig ist, dürfen wir nicht verwenden, weil das gehört ihm und es ist für ihn bestimmt. Und wir würden es praktisch wegnehmen, was ihm gehört. Was heilig ist, ist für einen bestimmten Zweck vorhanden. Das Volk Israel hat es dann so praktiziert, sie brachten ihren Zehnten und dann haben sie gesagt, hier sind meine Gaben, hier sind meine Erstlingsfrüchte. Wir haben nichts davon genommen, wir haben nichts davon gegessen und am Schluss, und das finde ich echt bezeichnend, am Schluss steht dann, und jetzt Herr, segne du und segne dein Volk und jetzt segne dein Volk. Wir haben es alles so gemacht, wie es ist von unserem ganzen Herzen und jetzt brauchen wir deinen Segen. Noch eine Stelle aus dem Neuen Testament zum Schluss. Jesus ging mit den Pharisäern ja immer hart ins Gericht. Da hat er klare Worte immer zu ihnen gehabt, weil deren Herz oft nicht ehrlich war und sie so doppelherzig oder waren. Und dann steht in Matthäus 23, 23, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigsten Dinge des Gesetzes bereits gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, dies hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. So Jesus, er prangert das an, wie in welche Herzenshaltung, und sagt aber, das mit dem Zehnten ist gut, das macht das einfach weiter so. Aber die anderen Dinge sind auch wichtig. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glaube und all das. Das ist wichtig. Also Jesus ist ein Befürworter davon, also neutestamentlich, wenn wir es verstehen, bedeutet sowieso, dass alles Gott gehört und wir seine Verwalter sein dürfen. Da kommen wir auch noch drauf. Aber diese Geschichte mit dem Zehnten, ich glaube, das ist etwas Elementares, wo wir uns entscheiden dürfen. Und ich dachte so, wir können heute Morgen beten dafür. Wir können heute Morgen dafür beten. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich, uns allen, eine finanzielle Freisetzung geben will. Dass wir, wenn wir verstehen, wie die Prinzipien sind und unser ganzes Herz dahin gegeben ist, dass Gott uns in eine Dimension hineinführt, wo wir sagen, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und zwar für all diejenigen, die da drin ja schon geübt sind und das natürlich eine alte Sache ist, will ich einfach beten, heute Morgen beten, dass wir das stärker und stärker erleben, dass diese Schleusen, die Fenster des Himmels geöffnet werden und Gott allem Mangel begegnet. Und diejenigen, die jetzt das neu ist und sagen wir, da erstmal drüber nachdenken müssen, es ist gut, lass es auf dich wirken, guck selber nach oder was die Bibel drüber sagt. Und wenn du im Glauben den Schritt gehen willst, dann sag, ich gehe im Glauben den Schritt. Aber das brauchen wir. Wir brauchen Vertrauen auf Gott. Wir brauchen Vertrauen auf Gott, damit eben dieses göttliche Prinzip in Kraft tritt oder funktioniert. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Und ich danke dir, dass du uns nicht hier gelassen hast und wir wissen nicht, wie das gehen soll, wie wir unser Leben leben sollen oder wie wir versorgt werden und all das, sondern ich danke dir, dass du uns gute biblische Prinzipien gezeigt hast. Halleluja, Halleluja. Und Vater, ich will dir Danke sagen für diese ganzen Zuwendung, wie oft wir das erlebt haben, dass es wirklich stimmt, wo du uns wirklich beschämt hast oftmals, wo wir gesagt haben, oh mein Gott, wie ist das überhaupt möglich? Ich danke dir dafür, dass du zu deinem Wort stehst, dass es wirklich stimmt. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, dass es die Wahrheit ist. Halleluja, Halleluja. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen und vielleicht möchtet ihr euch eins machen da drin, dass wir gemeinsam beten um so eine Freisetzung. Für all diejenigen, die wir das schon praktizieren, bitte ich, dass wir uns eins machen und dafür beten, dass es da wirklich eine starke Freisetzung gibt und auch andere mit reinkommen können, weil Glaube entsteht. Nur weil Glaube entsteht. Herr, ich danke dir, dass wir dich als den Besten erlebt haben und immer wieder erleben. Danke, Vater, dass du dein Bestes, dein Sohn gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du dein Bestes gegeben hast, dein Leben für uns. Ich danke dir, dass du immer noch dabei bist, das Beste zu geben für deine Kinder, für uns, Herr. Und wir haben es so oft erlebt. Und ja, Herr, ich will mich mit meinen Geschwistern eins machen. Und wir beten, Herr, um einen finanziellen Durchbruch. Du kennst jede einzelne Situation, wo es auch ganz arg notwendig wäre. Wo Leute heute Morgen zu dir gerufen haben und rufen, dass du Segen schenkst, dass du ihnen hilfst. Und ich bete, Herr, ja, wir zapfen diese himmlische Quelle an und danken dir, Herr, dass du die Schleusen des Himmels, die Fenster des Himmels öffnen wirst über unser Leben, über unseren Häusern und den Segen herabschütteln. Schönes, was notwendig ist, was gebraucht wird, Herr, was notwendig ist zum Leben und darüber hinaus. Ich danke dir, Jesus, und ich bete, dass es geschieht, Halleluja. Herr, dass wir eine gebende Gemeinde sein können, dass wir eine empfangende Gemeinde sind, nämlich aus deinem Heiligtum, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und Vater im Himmel, ich bete, dass auch für all diejenigen, die gerade dabei sind, so ihre ersten Schritte zu machen und sagen, ich probiere es, ich prüfe dich, wie es in deinem Wort heißt. Danke ich dir, Herr, dass du dich dazu stellst. Und ich bete, dass wunderbare Dinge geschehen. Versorgungswunder. Danke, Herr, dass du dem Fresser gebietest, dass er nichts ausrichten kann. All das Zeug, Herr, wo manchmal uns rauben, Geld rauben will, Gesundheit rauben will und alles Mögliche wegnehmen will. Danke, Herr, dass du es bist, der dem Einhalt gebietet. Danke dafür. Danke, Herr, dafür. Halleluja, dass unsere Sachen gesegnet sind, Jesus. Dass das, was wir gebrauchen, dass es gesegnet ist, dass es funktioniert, dass nicht alles schnell kaputt geht, Jesus. Danke dir, dass Segen auf dem ist, was wir haben, Herr, und dass es bewahrt bleibt. Ich danke dir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Und dass wir in eine neue Dimension gehen, Herr, von dir zu erfahren. Ich danke dir, Vater, für Zeugnisse, die wir hören werden, wie du dich um Dinge gekümmert hast, im Glauben empfangen, wo Leute im Glauben empfangen haben. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir. Das Wort sagt, dass der Glaube aus dem Wort Gottes kommt, aus der Predigt kommt. Ich bete, dass es jetzt geschieht. Halleluja. Dass das, was wir von unserem Verstand her jetzt begriffen haben, dass es in unser Herz hereinfällt. Und ein Glaube entsteht für deine Zusage, für deine Verheißung. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja.